Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Und klatschen einmal auf 3, 2, 1.
Haben wir gerade perfekt hinbekommen?
Schauen wir mal.
Weil ich habe kein Klatschen gehört.
Ach so, ja, dann vielleicht.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei der neuesten Ausgabe des Schaubefehl-Podcastes. Der Podcast, in dem sich zwei mittelalte, weiße Dudes Filme hin und her schieben, die der jeweils andere nicht kennt. An meiner Seite ist natürlich wie immer der liebe André auf der anderen Seite des digitalen Studios. Wink mal.
Auf der anderen Seite der Elbe.
Ja, förmlich, ne?
Schön, einen schönen guten Tag. Das war, glaube ich, die schönste Beschreibung unseres Podcasts, die wir bisher hier vorgetragen haben, ja.
Es ist immer gut, wenn man sowas einfach mal improvisiert, go with the flow mäßig.
Ja, auch so ruhig zwischendrin, einfach mittendrin nochmal einfach das Konzept erklären, für Leute, falls es jemand vergessen hat oder falls jemand quer einfach mal reinhört. Ja, finde ich gut.
Wenn man sich so denkt, ey, Folge 39 eines Podcastes, kann man sich mal geben. Es gibt ja diese Menschen. Ich habe das ja auch gemacht als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, habe ich nicht bei Folge 1 angefangen. Sondern so, ey.
Ja, das stimmt. Ne? Das variiert, ja. Also, und wenn überhaupt, ist es so, die meisten Menschen hören erstmal die aktuelle Folge. Und wenn es gefällt, dann fangen sie nochmal von vorne an und hören sich dann quasi durch. Aber ich glaube, die wenigsten sehen einen neuen Podcast und denken sich, oh, da höre ich gleich mal die erste Folge, wenn es schon irgendwie 30, 40 gibt. Ja, das glaube ich auch nicht.
Aber das sind dann die Besten, die bei einem Podcast, der irgendwie, was weiß ich, seit 5 Jahren oder sowas läuft, sich die erste Folge anhören und dann irgendwelche Bewertungen abgeben. Der Sound ist aber ganz schön scheiße in der ersten Folge.
Ja, total. Das macht überhaupt keinen Sinn.
You don't say.
Das macht wirklich gar keinen Sinn. Das ist aber auch wieder so ein, Zeitgeist-Ding, beziehungsweise dem geschuldet, dass einfach die viele Podcast-Hörer inzwischen einfach in den letzten 1-2 Jahren, die jetzt gerade erst gestartet haben mit Hören, bekommen ja einfach qualitätsmäßig wirklich Premium geboten. So, ne? Also fast alle großen Podcasts, die man so hören kann auf den gängigen Plattformen, klingen ja inzwischen einfach wirklich wie Radioaufnahmen. Ne? Gerade natürlich diese ganzen Originals von Spotify und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, das ist einfach so eine Verwöhnungsgeschichte. Die Leute sind sehr verwöhnt und vergessen dabei aber, dass gerade Podcasts wie unserer, die eben einfach von Privatpersonen gemacht werden, nicht von irgendwelchen großen Brands und Unternehmen, dass die einfach mal klein angefangen haben mit dem, was sie haben. Und das war auch in meinem Fall ein ranziges USB-Mikro, was halt schlimmer klang als früher, wenn man sich so mit so einer Dose ein Kabel, eine Schnur hin und her geschoben hat, so darüber geredet hat. Also das vergisst man gerne mal.
Bei mir ist es heute immer noch ein ranziges USB-Mikrofon.
Genau, bei dir ist es, du sprichst immer noch in den Topfdeckel. Aber es klingt halt auch halbwegs gut. Nein, deswegen glaube ich halt, das ist ein bisschen so dieses Hörproblem, die viele verstehen nicht den Unterschied zwischen so einem bezahlten, professionellen Podcast aus dem Studio und den Heimproduktionen, weil auch Heimproduktionen klingen inzwischen halt einfach sehr, sehr gut. Unsere Podcasts sind ja auch gut produziert für unser Netzwerk. Und da hat man eben, wie du gerade sagst, einfach mal so an Einzelpersonen, wenn die einfach noch nicht das entsprechende Mikro haben, so. Aber dann ist es halt so, solange es irgendwie alles halbwegs hörbar ist und jetzt nicht, wie gesagt, klingt wie aus einer Blechtrommel. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist so ein Gewohnheitsding, beziehungsweise eben falsche Erwartungen. Und dann vergessen die eben mal, klar, wie gesagt, wenn du so ein vorproduziertes Ding aus dem Unternehmen hörst, da klingt Folge 1 genauso gut wie Folge 300, weil die einfach direkt mit dem richtigen Setup und Profi-Equipment angefangen haben. Aber ja, wie gesagt, die meisten Privatpodcasts, die fangen halt einfach mal an irgendwie und entwickeln sich dann dahin, wo sie irgendwann mal sind. Und so war es ja auch bei den meisten von unseren Produktionen. Und aber deswegen, wir kennen das ja auch, dass man irgendwelche Kommentare mal kriegt, boah, das kann man sich echt nicht anhören. Ich habe nach Folge 3 abgebrochen und guckst dann so auf deinen Counter, bist eigentlich schon so bei Folge 50 und denkst dir so, hör doch vielleicht mal eher so die letzten 20, die sind nämlich gut. Ja, es ist halt, dann denkt man sich auch immer so, sollte man jetzt vielleicht die alten Folgen einfach mal löschen, damit die Leute nicht über die meckern, aber es gehört ja trotzdem auch dann zum Programm. Und
ja, eben. Ne? Also es zeigt ja auch so ein bisschen die Reise, die man gemacht hat, wenn Leute dranbleiben, natürlich.
Auf der anderen Seite. Das ist halt das Ding, ne? Genau, wenn sie dann dranbleiben, nicht abgeschreckt werden halt.
Ja, aber meine Fresse, das ist halt ganz ehrlich, auf die Leute könnte ich dann letzten Endes auch verzichten. Weil es ist also ich störe mich auch teilweise dran, wenn die Soundqualität sehr beschissen ist. Die erste Multimaniacs-Folge habe ich nach 2 Minuten damals abgebrochen.
Du Arsch. Die ist so schlimm.
Die ist richtig
so schlimm. In den ersten 3 Folgen hörst du eigentlich nur alle Stimmen doppelt, weil die ein Echo hat und so. Das ist richtig Katastrophe.
Ja. Das kenne ich überhaupt nicht.
Wenn mir irgendjemand mich immer wieder fragt, wie mache ich keinen Podcast, dann schicke ich ihm die erste Folge Multimaniacs. Ja.
aber es ist halt, mir geht es meistens einfach um die Leute.
Ja klar, sollte es ja eigentlich auch um die Geschichten halt, ja.
Genau, Inhalte. Und ich habe zum Beispiel für die Arbeit musste ich jetzt neulich in ein Exclusive eines bestimmten Podcasts-Anbieter reinhören, weil der so ein bisschen, also es geht dann so diese ganze Trash-TV-Nummer, die leider sehr, sehr, sehr gut klickt immer. Mhm. Und da musste ich mir einen Podcast anhören und es war wirklich die Hölle, weil der war gut produziert. Aber die Leute, die da geredet haben, also der Typ konnte nicht moderieren. Die Gäste waren ganz, 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 ganz furchtbar zum Zuhören. Und es war auch noch richtig scheiße abgemischt. Also rein Soundqualität war es okay. Aber du hast halt, die einen waren deutlich lauter als die anderen und so weiter und so fort. Und denkst dir, okay, wie kann denn sowas
Das bei einer Originals-Show sein, ja.
Ja, das war halt so mega. Und da merkt man dann halt auch, inzwischen sind wir mit diesem Medium an einem Punkt angelangt, an dem es sich letzten Endes nur über Namen verkauft.
Total, ja, das tut absolut, absolut. Total. Wenn wie große Namen Podcast machen, dann ist der Inhalt eigentlich scheißegal. Du weißt eigentlich sofort, dass der irgendwo in den Charts auf Platz mindestens unter Top 5 rankt irgendwie. Immer.
Ja. Wenn, was weiß ich, es ist halt auch. Zum Beispiel meine Mama hört auch Podcasts. Ich weiß nicht, ob sie jemals bei uns reingehört hat. Ich glaube, sie wollte es mal machen. Hallo Mama. Aber das ist halt so dieses, die Dame ist über 60. Und für mich war Podcasts immer so ein doch relativ junges Medium mit einer größtenteils natürlich jüngeren Zielgruppe, beziehungsweise in unserem Alter, so ja Mitte 20 bis Anfang Mitte 30 irgendwo, so dem Bereich. Aber es ist super krass, wie sich das alles entwickelt hat.
Total, total. Also gerade das merkt man ja auch dann eben bei diesen also klar ist bei unseren so Nerd-Themen sind ja doch eher, glaube ich, jüngere Leute am Start, also im Schnitt zumindest. Aber zum Beispiel meine Mama hört Ende mit Schrecken so, also und die ist auch über 60, wird 70. Und und auch jetzt gerade hier so bei uns bei True Crime Germany, auch bei den Kollegen und so, oder True Crime Austria, gerade diese True Crime-Gefilde, da hat man dann sogar eher die Ü40-Zielgruppe sogar, ne? Und also das verschifftet sich total je nach Genre, ne? Das ist schon echt spannend einfach.
Einfach ein spannendes Thema, diese Podcasts. Ein Feld, was auf jeden Fall gut bestellt ist in diesem Bereich, sind die Filmpodcasts. Und das sind wir. Hey. Und André, du hast seit langem mal wieder einen Animationsfilm von mir bekommen. Etwas, von dem ich beim letzten Mal schon sagte, ich hätte gedacht, dass ich dir inzwischen mehr gegeben hätte.
Dachte ich eigentlich tatsächlich auch, ist aber wirklich nicht dem ist nicht so. Ich glaube, was war denn der letzte davor?
War es Zucchini?
Müsste, oder?
Fang du mal an, über deinen Film zu reden, während ich suche.
Aber ich glaube ja, ich glaube, du hast recht. Jedenfalls, du hast mir gegeben The Iron Giant oder auch Der Gigant aus dem All aus dem Jahre 1999.
So, I guess you're not gonna hurt me, huh?
My own giant robot, I am the luckiest kid in America!
Where'd he come from?
He doesn't remember. He's like a little kid.
Little, yeah.
Regie Brad Bird hat unter anderem auch Ratatouille gemacht, die Incredibles-Filme, aber auch sowas wie Mission Impossible Phantom Protocol, also auch mal Ausreißer aus den Animationsfilmen genommen. Und ja, ist ein, wie gesagt, Animationszeichentrickfilm aus dem Jahr 1999. Ich kannte immer nur so den Namen, so viel mal zu meinen Erwartungen. Der war mir geläufig, ich kannte das Plakat, musste da irgendwann so ein bisschen an, auch so ein bisschen, es hatte für mich immer so was Spielberg-eskes, so ein bisschen E.T., so ich so in die Richtung. Und ich wusste immer nie so richtig so, ja, was ist denn das? Ist das so ganz knallhart Kinderfilm oder Und irgendwie habe ich halt, ja, ich habe, es war so ein typischer Film, nie die Muße gehabt, den mal anzumachen, weil ich irgendwie jetzt auch nicht von allen Seiten gehört habe, oh, das musst du sehen irgendwie. Also er hat ja auch nicht so einen riesen Hype groß, obwohl die Bewertungen so, die man so liest, auch gerade in der Bubble dann so immer alle sehr durchweg positiv sind und teilweise überschwinglich positiv, wenn man dann wirklich mal sich rein liest. Und aber es ist eben kein Film, der in den typischen Listen auftaucht, nach dem Motto, diese 10 Filme musst du gesehen haben, bevor du stirbst, so, also deswegen, er war immer irgendwie auch im Kopf, aber für mich nie auf der Liste so groß, deswegen. Und ja, erwartet habe ich halt wirklich mehr oder weniger ein Zeichentrick-Abenteuer für jüngeres Publikum, mit, ja, wahrscheinlich auch Slapstick und eben so ein typisches Zeichentrick-Abenteuer. Und ja, das war so ein bisschen meine Erwartungen. Mehr wusste ich einfach gar nicht, weil ich davon jetzt irgendwie halten und erwarten soll irgendwie. Und ich werde erstmal ja kurz eine kleine Zusammenfassung vorlesen. Sehr, sehr kurz, aber ich das umschreibe es eigentlich sehr gut, wie ich finde.
Vorher, der letzte Animationsfilm war Mein Leben als Zucchini. Und du hattest bisher mit dem nur 4 Stück von mir bekommen. Perfect Blue, Storks und Asterix.
Ah ja, Perfect Blue natürlich, gut, weil das eher ein Anime natürlich ist, aber ja. Klar, zählt jetzt erstmal zur Animation. Genau, Asterix davon noch, stimmt, ich erinnere mich. Ja. Ja, eine kurze Zusammenfassung über Der Gigant aus dem All. In der kleinen Stadt Rockwell in Maine freundet sich im Oktober 1957 eine riesige Metallmaschine mit einem 9-jährigen Jungen an und findet schließlich ihre Menschlichkeit, indem sie die Menschen selbstlos vor ihren eigenen Ängsten und Vorurteilen bewahrt. Ist das nicht eine schöne Zusammenfassung?
Ja, danke.
Bringt den Film sehr auf den Punkt. Braucht man gar nicht viele Worte darüber zu verlieren. Also es geht um einen Jungen hier, der heißt Hogarth.
Das ist auch ein geiler Name.
Ich habe den Namen sehr lieben gelernt während des Films. Hogarth Hughes lebt zusammen mit seiner Mutter Annie Hughes, übrigens gesprochen von Jennifer Aniston. Im Original, ich habe auf Englisch geguckt und Hogarth wird von Eli Marienthal gesprochen. Leben zu zweit, in einem kleinen Häuschen eben hier in dieser Stadt Rockwell. Und haben eigentlich ein recht normales Leben. Gibt halt keinen Mann im Haus derzeit. Also die beiden sind auf sich gestellt. Die Mutter arbeitet sehr viel als Kellnerin in so einem American Diner. Muss viele Überstunden schieben und deswegen Hogarth ist oft allein. Schlägt sich nachts die Nächte um die Ohren, wenn die Mutter noch arbeiten ist und guckt Horrorfilme. Direkt am Anfang auch sehr schön da, wo diesen Sci-Fi-Film guckt, diesem Gehirn. Muss ich sehr lachen. Sehr, sehr liebevoll. Und und eines Tages macht es eben Rums und ein Objekt knallt vom Himmel und schlägt in der Nähe von Rockwell eben ein. Und der Film dreht sich eben herum, dass ein in Anführungszeichen Lebewesen da vom Himmel gefallen ist und kein Asteroid, wie es dann manche erstmal geglaubt haben. Nämlich, ein großer Roboter, wenn man es mal ganz plump ausdrücken möchte. Eine große Maschine, ein Roboter, der aus dem All gefallen ist. Und was ich so irgendwie erst aufgefallen ist, dass der Iron Giant selbst, haben sie aber gut gelöst. Der ist ja so eine Computeranimation und der Rest ist wirklich Zeichentrick. Also ich finde, er sticht sich auch in seiner Bewegung, wie er sich bewegt und so sehr raus aus dem Bild, aber ohne zu stören. Also da haben sie halt wirklich so zwei verschiedene Tricktechniken in einem Bild angewandt und das funktioniert aber sehr gut und er bekommt so eine Plastizität, wobei der Rest halt eben einfach wirklich dieses knallhart, charmante Zeichentrick-Flair irgendwie hat. Und überhaupt der ganze Zeichen- und Animationsstil Das hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich überlege ganz, das hat mich an irgendwas erinnert, aber ich komme auch nicht drauf. Vielleicht hast du noch vielleicht so einen Anhaltspunkt, an was wir so erinnert haben könnten.
Das ganze Blues-Ding, also Five with a Mouse Wanderer.
Ja.
Und,
ja, so, ich musste genau.
Das Geheimnis von Nim.
Ja, genau, und so ein bisschen auch hier Hex und der Zauberer und so. Also schon sehr, sehr oldschool irgendwie. Aber eben sehr charmant, sehr clean trotzdem auch, aber so eine, es ist filmisch, es ist so filmisch aus, es ist eben nicht so ein knallbuntes Disney-Serien-Ding, sondern es ist sehr natürlich gehalten, auch von der Farbgebung, es hat so was Filmisches, es ist wirklich ganz, ganz tolle Optik, finde ich, hat der Film einfach generell. Und ja, der Film insgesamt so, kann man ja einfach sagen, es geht natürlich darum, es liegt auf der Hand, der Junge, der Hogarth, macht sich auf, und um zu untersuchen, was da eben vom Himmel gefallen ist. Er kennt natürlich die Filme und will unbedingt rausfinden, ob da vielleicht Außerirdische vom Himmel gefallen sind, und macht sich mit seinem kleinen Spielzeuggewehr auf den Weg in den Wald und trifft eben auf diesen Iron Giant. Und was ich da total mag, ist so, auch so allein bei der ersten Begegnung und so, er hat schon Respekt, aber er hat, ich mag diese kindliche Neugierde, die er direkt hat. Ja. Er ist nicht so direkt so, mein Gott, was ist das, ich muss jetzt hier weg, und er hat keine Angst, er ist klar vorsichtig, aber er ist erstmal neugierig, so, was ist das, und gibt ja die Szene dann eben am Anfang, wo er dieses Kraftwerk da auseinander nimmt und einen elektrischen Schlag quasi kriegt und erstmal umfällt. Und Hogarth klettert dann so auch auf ihm hoch und, ne, und will halt inspizieren, so, was ist das so? Und das mochte ich sehr gern. Das
ist aber auch creepy. Also da
ist das sag ich ja. Es hat so eine gewisse Creepiness. Es hat auch ein bisschen was in so Akte X, so ein bisschen. Aber ich mochte es halt sehr, dass Hogarth halt hier einfach ein Abenteuer lustig ist und neugierig und halt nicht direkt einfach wegläuft, sondern einfach halt diese Bindung direkt so ein bisschen sucht. Einfach super, super fasziniert ist einfach von dem, was er da sieht. Das schlägt natürlich dann um, als er wieder aufwacht und dann der Giant und sich bewegt, dann macht er doch die Biege erstmal. Genau, und dann geht es halt darum natürlich, dass die beiden, wie soll es anders sein, eine Bindung aufbauen. Hogarth lässt halt nicht locker und ja, merkt halt so, dass dieser Iron Giant scheinbar eben keine aggressive Killermaschine ist, sondern der ist eher fast so ein bisschen kindlich. Der ist auch so quasi neugierig, versteht nicht so ganz, was ist das da, das komische fleischige Ding da am Boden. Und so freunden sich die beiden so ein bisschen an. Hogarth erklärt ihm dann so ein bisschen so die Sprache der Menschen und die Gegenstände, so, das ist ein Baum und das ist ein Auto und so. Und was dann schnell klar wird, nämlich ist, dass der Iron Giant sehr viel Hunger hat. Ich konnte sehr mit ihm relaten, denn er isst ganz viel Metall. Und deswegen überall in der Stadt tauchen so langsam, oder der Stadt ist ja fast schon so ländlich eher, so ist ja eine Kleinstadt.
Ja.
Und überall tauchen halt angefressene Elektrogegenstände auf. Hier mal ein Auto halb abgebissen, da irgendwie vom Silo ein Stück Dach abgekaut. Und natürlich spricht sich das schnell rum. Und während dann eben Hogarth und der Iron Giant so irgendwie so eine freundschaftliche Beziehung zueinander aufbauen und so voneinander lernen, mehr oder weniger, kommt es eben dann natürlich dazu, dass sich Gerüchte verbreiten, beziehungsweise natürlich auch, wie soll es sein, die Army oder beziehungsweise, ja doch schon, die Army da aufs Spiel kommt, auf den Plan rückt, die natürlich auch nachforschen soll, was ist denn da eigentlich los in Rockwell, ne? Da ist es vom Himmel geknallt und jetzt gibt's da noch irgendwelche Gerüchte von zerfressenen Elektro-Gegenständen, was ist da los? Und deswegen wird ein Agent geschickt, Kent Mansley, der wohl unsympathischste Charakter in Animationsfilmen, die ich jemals gesehen habe.
Echt?
Toll gesprochen von Christopher McDonald. Und er soll halt untersuchen, was da eben Phase ist, so. Und er ist natürlich auch ganz gewiefter und findet durch Hinweise heraus, dass irgendwie Hogarth damit drin hängt. Und ja, nistet sich quasi bei den beiden ein, denn sie wohnen in einem Haus zu zweit und haben Platz, haben ein Fremdenzimmer ausgeschrieben zum Übernachten, ein Gästezimmer. Und er mietet sich da ein. was Hogarth natürlich gar nicht passt, denn er merkt recht schnell natürlich, was er will und dass er da irgendwas auf der Spur ist. Und dann beginnt natürlich so ein Hin und Her, so ein Versteckspiel, so ein Sachen vertuschen, Beweise wegschmuggeln und ja, und vor diesem Agenten eben aus den Augen, den Iron Giant aus dem Weg räumen quasi, vor Kent Mansley. Und ich finde halt, Kent Mansley ist so eine komische, der ist so eklig, weil er macht sich ja auch so ein bisschen an die Mutter noch ran dann so und umgarnt so alle und er ist so richtig, er ist so ein Kotzbrocken so, der auch alles dafür tut, so um seine Mission so zu erfüllen. Und ja, wirklich.
Hat auch so ein ekelhaftes furchtbar. Gesicht einfach.
Ja, total. Alles an dem ist einfach, der ist so richtig schmierig und ja, wie gesagt, und einfach auch kackend reißt und total. Und geht über Leichen, wie man auch sagen muss, wenn man auch später erfährt, so mehr oder weniger. Er ist wirklich einfach ein komplettes Ekelpaket. Und ja, wieder, es beginnt so ein Katz-und-Maus-Spiel, so er forscht halt nach, findet Hinweise, Hogarth muss sie aus dem Weg räumen und ja, so beginnt halt dieses Abenteuer dann sich zu entfalten und es kommt dann noch eine weitere Person ins Spiel, Dean McCoppin ist, ja, Schrotthändler, er besitzt einen Schrottplatz da in der Stadt und ja, muss bald feststellen, dass sein Schrottplatz ab jetzt das Frühstücksbuffet des Iron Giant wird. Denn er hat natürlich eine riesige Fundgrube an Leckereien für ihn. Und Hogarth und er kennen sich bereits, weil sie sich mal in diesem Diner, wo die Mutterarbeit begegnet sind. Und ja, er führt ihn quasi ein in die Welt dieses Iron Giant, und Dean ist erstmal so, okay, ich brauche erstmal 18 Kaffee, damit ich das hier verkrafte und habe jetzt noch 3 Bier. Weil er natürlich nicht glauben kann, was er da sieht. Aber er, ja, merkt auch, dass dieser Gigant eben kein Monster ist, sondern ein sanfter Riese, der einfach nur Hunger hat. Und so lässt er ihn quasi dann gewähren und hilft den beiden so ein bisschen und lässt ihn da eben sich an dem Schrottplatz laben. Aber natürlich kommt dann nach und nach eben Kent und die Army dem Ganzen trotzdem auf die Schliche. Und der ganze Film ist ja so ein bisschen so eine Persiflage fast, ne? Also es spielt ja in den 50ern, es ist also so im Szenario des Kalten Krieges, die Welt ist so ein bisschen im Aufruhr, es ist so diese Sputnik-Zeit, Angst vor einem atomaren dritten Weltkrieg ist total stark da.
Es gibt einen Grund, warum er am Anfang so einen Science-Fiction-Film guckt. Weil es so ein bisschen, also so habe ich das verstanden, der gesamte Film ist ja so ein bisschen, ja, Persiflage, aber auch Liebeserklärung einfach an diese Groschenromane, diese Pulp-Dinger aus den 50ern, 60ern. Und
das kommt dazu, genau, das kommt dazu. Das auf jeden Fall, absolut. Also allgemein der Iron Giant selbst ist ja schon so eine, der ist so ein Abziehbild aus diesen Pulp-Geschichten. Aber gerade politisch ist der Film halt so spannend, eben wie gesagt, weil es geht ja um diese Angst so vor der Sowjetunion, ne? Und vor allem, und halt wie gesagt, Angst vor atomarem Krieg und die Bombe, ne? Und so, wir haben diese starke Waffe und wenn wir die abwerfen, ist die Erde weg. Und alle haben einfach super Angst die ganze Zeit, dass jede Sekunde der Krieg ausbrechen könnte. Also sind super vorsichtig und alles muss 80 Mal untersucht werden und jedes Fitzelchen könnte, ne, natürlich die Army denkt halt quasi, dieser Roboter ist eine Geheimwaffe der Russen und will halt Amerika zerstören und so. Es ist halt so komplett drüber, aber ja, so in der Art war es tatsächlich so ein bisschen. Und zudem fand ich auch so lustig, denn ich musste auch, also bei Rockwell musste ich so an Roswell denken. Wegen UFO-Absturz, weißt du? Also.
Ich würde es nicht ausschließen, dass das nicht gewollt ist.
Ja, wirklich. Aber ja, ist natürlich jetzt auch nur so, wäre so ein Easter Egg quasi. Aber ja, auf jeden Fall in diesem Szenario spielt dieser Film halt. Für eine Seite hast du diese kindliche Geschichte um den menschlichen Jungen mit diesem Gigant aus dem All. Keiner weiß, wo er herkommt, aber ja, er ist anscheinend wohlgesonnen. Und die beiden, machen da so ein Zweier-Ding und lernen sich kennen und finden heraus, wie die Welt des anderen funktioniert. Und auf der anderen Seite hast du eben einfach die Welt der Menschen, die Welt der Erwachsenen quasi, die in diesen Informationen, die dann eben nach und nach gesammelt werden und ja, irgendwann natürlich wird er auch gesehen und so weiter, die einfach nur komplett daraus eine Panik schürt und ja, wissen quasi ja schon, oh mein Gott, das ist hundertprozentig irgendwie eine Geheimwaffe und wir sind alle schon tot und das gibt Krieg und alles ist schlimm. Ja, obwohl sie überhaupt gar nicht wissen, was sie zu tun haben, eigentlich nur spekulieren. Und natürlich rufen sie dann trotzdem eben schon längst die Kavallerie auf den Schirm und hier, wir müssen diese Stadt wegbomben und alles ist furchtbar. Und diese Diskrepanz so zwischen dieser kindlichen, naiven Neugierde, aber auch dieser Herzlichkeit und diesem Monster-Mensch, der da quasi zum Krieg auffährt, so die ist halt so groß, aber das macht halt wirklich, das macht's auch aus, so eben. Das zeigt halt einfach eben das symbolisch dafür, wie zwiegespalten eben so die Menschheit sein kann. Und ja, es geht halt im Kern einfach dann natürlich im Endeffekt darum, einfach so dieses Learning, alles, was der Mensch nicht kennt, ist ihm erstmal grundlegend A, nicht sympathisch, sondern sogar einfach denkt er feindlich gesinnt, es muss direkt weg. Es ist also das Erste, was du machst, wenn du irgendwas siehst, was du nicht kennst, ist ein Panzer holen. Wichtig. Und am besten noch die ganze Flotte noch im Hafen anfunken, dass die auch noch ihre Waffen aufs Land richten und erstmal einen Krieg anzetteln. Ja, ist halt der Klassische. Ist ja so ein bisschen auch wie Mars Attacks und so, ne? Das sind fremde Wesen, es gibt erstmal Krieg. Gut, bei Mars Attacks sind sie wirklich bösartig? Hier eben nicht. Hier ist es nur der Iron Giant, der eigentlich nur ein bisschen Schrott fressen will. Natürlich bis zu dem Punkt, an dem womit dann quasi keiner mehr gerechnet hat, und ich auch nicht als Zuschauer. Denn das war dann, nachdem dann quasi wirklich der Film, muss man sagen, sich ja halt doch sehr ausläuft, wie man ihn erwartet. Ne? Also er hat jetzt keine großen Twists oder so in dem Sinne.
Das stimmt.
Aber er kommt dann eben an den Punkt, wo noch etwas passiert, wo ja, einfach nur eine Komponente reinkommt, die ich nicht gesehen hatte, aber die auch total logisch ist. Denn wir lernen dann noch, und das ist jetzt Spoilerbereich, aber ihr kennt uns ja, wir gehen voll rein, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, sonst macht jetzt hier eine Pause und guckt erstmal, wenn ihr euch da nicht spoilern lässt. Aber ich sag ja, in dem Film auch selbst ist es ja auch gar nicht so relevant, sage ich mal. Der funktioniert trotzdem, auch wenn man weiß, was da passiert. Geht's darum, dass der Iron Giant trotzdem nicht ganz wehrlos ist, denn Hogarth muss ja selber an fast am eigenen Leib feststellen, dass der Iron Giant schon ja einen Verteidigungsmechanismus hat, denn er spielt mit ihm ein Spiel und sie spielen und er richtet eine Spielzeugpistole auf ihn. Und als er diese Spielzeugpistole quasi sieht und scannt, schaltet so sein ja Roboterverstand in einen Abwehrmodus. Er erkennt also eine Waffe und sein Automatismus sagt ihm, ich muss dich jetzt verteidigen und fängt an, mit Lasern rumzuballern und irgendwie den halben Schrottplatz zu zerlegen. Ungewollt so. Also er verliert dann quasi in dem Moment die Kontrolle. Und ja, das spielt sich, das schaukelt sich natürlich hoch dann eben, wenn die Army dann da ihre Waffen noch auffährt und dem Iron Giant ans Leder will. Und er verwandelt sich dann so in bester Power Rangers Megazord Transformation in eine absolute ja One-Man-Army mit Lasergewehr am Arm und alles wird komplett umgerüstet auf komplett zerstören. Und ja,
ich habe das nicht erwartet, dass der Iron Giant solche Funktionen in sich trägt.
Nein, sage ich ja, habe ich tatsächlich, das war dann so doch der mein Überraschungsmoment des Films, dass er dann plötzlich komplett Riot geht und so komplettes Waffensystem unter seinem augenscheinlich sympathischen Metallmantel hat und eben anfängt da dann doch jetzt zu kämpfen und die Panzer abzuknallen der Army und so weiter und ja, droht quasi jetzt die Menschen, mit denen er eigentlich gar kein Problem eigentlich hat, jetzt doch zu vernichten, einfach nur, weil er sich quasi wehrt. Und ja, es wird dann natürlich in letzter Sekunde noch verhindert durch die Liebe wieder zu Hogarth, durch die Freundschaft, der dann, weil er denkt nämlich, es gibt einen Moment, wo man denkt, Hogarth wäre gestorben. Und der Iron Giant, ja, sieht quasi rot, so besser Charles Bronson-Manier und denkt halt, er hat seinen einzigen Freund hier verloren und jetzt ist auch egal. Aber er lebt halt noch und in letzter Sekunde kann abgewandt werden, dass der Iron Giant eben da Amok läuft. Aber ja, das Finale fand ich dann auch nochmal extrem stark, denn, und da sind wir jetzt wieder gesagt an dem Punkt, A, Kent Mansley, schlimmster Mensch der Welt, geht über Leichen, denn er erzählt quasi allen, den Eltern, also der Mutter, der Annie Hughes, aber auch seinem Vorgesetzten, seinem Colonel, dass Hogarth eben tot wäre, obwohl er weiß, dass das nicht ist. denn er will damit erreichen, dass der Colonel nämlich den, ja, die besagte Angst erfüllt, über die ich eben gesprochen habe, die damals herrschte. Er möchte ein U-Boot, ein Atom-U-Boot, möchte er eine Atomwaffe starten lassen, um auf den Iron Giant zu schießen. Das aber gleichzeitig bedeuten würde, dass alle Menschen da in der Umgebung einfach mit draufgehen. Und da merkt man einfach, wie eiskalt und was für ein Bastard dieser Typ ist. Denn, ja, er tut alles dafür, lügt dafür, er findet den Tod eines Kindes hier, um das durchzusetzen. Er will einfach komplette Zerstörung so. Also ihm ist alles egal, er geht selber gerne mit drauf, er lässt alle anderen Zivilisten und Co. alle mit draufgehen. Hauptsache, er hat dann quasi seinen Sieg über diesen Giganten. Und das fand ich echt wirklich richtig krass. Und da merkt man einfach auch doch einfach sehr, der Film hat sehr, sehr viele normale, sage ich in Anführungszeichen, Zeichentrick-Momente. Und er hat lustige Momente und er hat Slapstick und er hat viel Herzlichkeit. Aber er hat so dieses Kernthema, was er hat, mit dieser Konsequenz auch jetzt gerade am Ende und dem Outcome so daraus, der daraus entstehen würde. Da steckt schon wirklich schon viel drin eigentlich, ne? Und auch wirklich einfach eine ernsthafte Thematik. Natürlich soll, also ableitend soll sie natürlich sagen einfach, ne? Natürlich so alles, was fremd ist, ist nicht gleichzeitig böse. Und man muss auch einfach erstmal auf das Fremde zugehen und kann nicht einfach eine Rakete draufballern. Und natürlich appelliert er so ein bisschen auch an diesen gesunden Menschenverstand, den halt hier Kent Mansley schon lange nicht mehr hat. Also da steckt schon ein bisschen was drin und er verarbeitet das aber so, dass es auch Jüngere verstehen, finde ich. Wobei er, finde ich, gerade auch dann in diesem Kriegsszenario schon echt ganz schön drastisch ist.
Ja.
Also es gibt jetzt keine Gewalt. Es gibt keine Gewalt, aber ich finde jetzt gerade dieser Ablauf von so von wegen das Kind ist tot und wir müssen jetzt hier die Atomwaffe zünden, das ist schon ganz schön düster irgendwie am Ende. Und ja, und natürlich aber schlägt die Atomrakete zum Glück nicht ein. Es sterben hier keine Menschen im Film, sondern der, und damit habe ich auch gerechnet, aber als es dann auch kam, war ich wirklich da ging bei mir die Sturzflut im Gesicht los. Der Iron Giant opfert sich nämlich ja dann am Ende. Und ja, weil diese Rakete wird halt gestartet. Alle Menschen stehen zusammen, blicken eben in den Himmel. Und der Iron Giant versteht halt dann irgendwie, dass deswegen sagte ich, meine Beschreibung, die kurze, passt einfach so gut. Er erkennt so, dass er jetzt der Einzige ist, der das jetzt noch verhindern kann, was da jetzt auf die Menschen zukommt. Und weil wir gerade erst gelernt haben, dass er fliegen kann. Der hat nämlich so Boosts an den Schuhen. Ja, fliegt er halt hoch der Rakete entgegen, um sie abzufangen. Und dann macht er quasi eine Pose, denn er hat am Anfang des Films mit Hogarth immer Comics gelesen. Und Hogarth hat ihm einen Superman-Comic gezeigt. Und er sagt quasi so, Hogarth vergleicht ihn ein bisschen mit Superman, weil er auch eben so der Mann aus Stahl ja quasi ist, nur halt im übertragenen Sinne. Und der Iron Giant fliegt halt so auf die Rakete zu und sagt halt dann nochmal so Superman und knallt halt in die Rakete und ist halt weg. Und
ich habe den Film ja auch erst vor kurzem das erste Mal so richtig selbst, also das erste Mal gesehen. Das hat mich auch fertig gemacht.
Oh ey, da kamen mir echt die Tränen. Da musste ich wirklich, da musste ich echt ein bisschen flennen. Das war wirklich echt berührend. Auch dann wie Hogarth natürlich einfach total, ja, am Boden zerstört ist. Natürlich hat er sie alle gerettet, aber natürlich ist es auch der Verlust seines Freundes und das hat mich echt mitgenommen, so muss ich schon sagen. Aber das Ganze kriegt er dann noch quasi trotzdem ein Happy End. Also das Ende war ja happy für die Menschen zumindest, nicht für den Iron Giant. Denn am Ende kommt ja noch quasi raus, dass Hogarth bekommt ja einen Teil von dem Giant geschenkt. Und wir haben ja vorher gelernt, dass er sich quasi selbst zusammensetzen kann. Und dann gibt's so einen Teaser, dass seine Einzelteile ja quasi versprengt auf der halben Welt rumliegen. Und sie fangen sich wieder an so zu bewegen. Wir wissen so, er kann sich sicherlich noch mal zusammensetzen. Und Hogarth und er können sich vielleicht noch mal wiedersehen. So, das fand ich auch noch mal als Abschlusspointe so sehr schön, weil da wäre der Film mit diesem, Knall geendet, das hätte mir schon sehr das Herz gebrochen, muss ich zugeben. Nein, aber wirklich, er ist eigentlich gar nicht, es ist nicht so viel Fleisch dran eigentlich. Es ist eine sehr straighte Geschichte, aber sie ist wirklich toll erzählt. Die Charaktere sind wirklich Entweder du liebst sie halt, oder also entweder kannst du sie lieben, sie sind toll und herzlich und witzig, oder du hast sie halt, wie sie sind Kent halt zum Beispiel, so, aber auch das klappt dann eben gut. Also du hast hier sehr verschiedene Charaktere, die verschiedene Emotionen in dir auslösen. Du hast, wie gesagt, du hast trotzdem Humor drin, du hast Slapstick drin, du hast ein paar lustige Sprüche drin, hast aber auch eben diese Ernsthaftigkeit, gerade im Unterton, die dann im späteren Verlauf des Films bis zum Ende hin so immer weiter anschwellt, dieser ganze Militärunterton und dieser Ruf nach Menschlichkeit da eben. Das fand ich echt wirklich schön umgesetzt und wie gesagt auch nicht so überhöht, dass es nur für eine gewisse Zielgruppe funktioniert, sondern sowohl als Erwachsener als auch als Kind verstehst du die Botschaft. Als Erwachsener natürlich mit der politischen Hintergrund ein bisschen noch tiefer, sage ich mal. Aber auch eben für Jüngere absolut empfehlenswerter Film. Es gibt halt trotzdem ein gewisser Düsternis gerade am Ende, jetzt auch keine Gewalt. Also er ist trotzdem nach wie vor auch für jüngeres Publikum geeignet. Und ja, das ganze Szenario mochte ich eben total gern, wie, und plus dann, was von dir angesprochen, eben dieses Pulp-Feeling, dieses alte Sci-Fi-Feeling, so das Unbekannte aus dem All, was sich irgendwie annähert, es hat so ein bisschen E.T. ist drin, ne, so, das fand ich wirklich, wirklich schön gemacht. Und was ich echt auch total schade fand, das hatte ich jetzt auch in dem Zuge dann der Recherche ein bisschen dann zu den Trivia noch gelesen. Der Film war ja leider echt ein Riesenflop, ne? Das wusste ich gar nicht so. Vielleicht auch deswegen der Grund, warum er einfach nicht so präsent auf dem Schirm ist, auch wenn man immer wieder über den Namen stolpert. Hat bei einem Budget von 70 Millionen Dollar damals nur 31 eingespielt. War also echt kein Erfolg. So, was mir echt im Nachhinein total leid tut für den Film, weil er wirklich mehr verdient hat, mehr Aufmerksamkeit und mehr Liebe.
Er hat jetzt halt diese, ja. Er hat inzwischen halt diesen Kultstatus. Den hat er sich erarbeitet, weil ich glaube, also ziemlich alle, die den Film sehen oder gesehen haben, finden ihn zumindest gut. Also das ist so das, was ich mitbekomme aus meiner Filterblase.
Ja. Absolut, sage ich auch, genau. Wenn man jetzt mal doch mal liest, was Leute über ihn sagen, liest man eigentlich nur Lob. Von daher, jeder, der nicht auf dem Schirm hat oder wie ich auf dem Schirm hat, aber weiß nicht so richtig, was davon halten soll, muss man das gucken? So, ja, muss man gucken. Ist wirklich ein ganz, 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 ganz toller Film. Gibt's auch bei Netflix gerade, habe ich jetzt auch geguckt, auf Deutsch und Englisch auch, also auch im O-Ton. Gibt's sonst aber auch ganz normal auf Blu-ray bei Amazon und Co. für 8 Euro oder so. Also von mir wirklich absolute Empfehlung. Danke, Matze, für den Schaubefehl. Das war wirklich mal wieder ein wirklich ganz, ganz tolles Ding. Der, wo ich sehr froh bin, dass ich jetzt hierfür auch dann gezwungen war zu schauen, wirklich. also kann ich wirklich nur empfehlen, ist wirklich ein Film für groß und klein, der, ja, wie gesagt, viel mehr, wo viel, sehr viel drinsteckt, was man einfach mitnehmen kann, so auch, und einfach eine schöne Botschaft hat und dazu noch eben toll aussieht und toll animiert ist, so. Also, plus der Soundtrack ist auch echt, echt richtig schön. Also für mich echt ein komplett rundes Ding. Also, ja, alle Daumen nach oben für den Iron Giant von mir.
Das klingt doch wunderbar. Irgendwie habe ich das Gefühl in letzter Zeit, dass so ziemlich jeder Film, den ich dir gegeben habe, dir gefallen hat.
Ja, in letzter Zeit waren wirklich fast durchgehend Knaller dabei, ja. Da hast du mir wirklich eine schöne Auswahl immer dabei gehabt, ja.
Das freut mich.
Das ändern wir bald.
Nee. Schauen wir mal. Dann kommen wir zu meinem Film des Tages. Ich habe von dir bekommen The Crow, die Krähe.
Früher einmal glaubte man, wenn jemand stirbt, dass eine Krähe seine Seele in das Reich der Toten begleitet. Aber manchmal, nur manchmal, bringt die Krähe die Seele zurück, um Dinge zu Ende zu führen.
Ein Film, der auch einen gewissen Kultstatus in sich trägt, aus
auf jeden Fall
anderen Gründen allerdings. Schon mal vorweg, da warst du noch nicht bei Devils and Demons, wenn ich mich richtig erinnere, aber die Kollegen haben über den Film auch bereits einen Podcast gemacht. Wer da reinhören möchte, gerne. Erstmal die ganzen Daten und Dinge, die wichtig sind. The Crow kommt aus dem Jahre 1994, wurde allerdings bereits 93 gedreht. Woran das liegt, da komme ich gleich zu. Das ist eine Geschichte, die, glaube ich, jeder, der sich ein bisschen mit Film beschäftigt, kennt. Das Ganze basiert auf einer Comic-Reihe des Autoren James O'Barr. Regie hat geführt Alex Proyas, glaube ich, wird ausgesprochen. Den kennt man noch von Dark City, iRobot. Der hat extrem viele Musikvideos gedreht. Und ich glaube, das war seine jüngste Arbeit, den herrlich beschissenen Gods of Egypt.
Oh Gott, ja.
Also man hat in der Vita des Mannes so richtig so einen Abwärtstrend gesehen. Dark City möchte ich mir immer noch mal angucken. Das klang eigentlich immer ganz geil, aber irgendwie, ja, wie es halt so ist, bin ich nie dazu gekommen, den zu gucken. In den Rollen oder in dem Film sieht man Brandon Lee als Hauptfigur Draven, Rochelle Davis als Sarah, eine ja sehr junge Schauspielerin in dem Fall. Worüber ich mich gefreut habe, Ernie Hudson ist die erste Figur, die man sieht, als Albrecht. Michael Wincott, glaube ich, spricht man das so, als Top Dollar mit der wohl abgefahrensten Frise aller Zeiten. Und ich habe ihn nicht erkannt, aber ich fand es irgendwie schön, dass er mitgespielt hat. Tony Todd spielt mit. Das wusste ich vorher gar nicht.
Sogar eine sehr recht präsenten Rolle halt hier, ne? So als linke Hand vom Bösewicht.
Ja, präsent, naja. Der Film hat insgesamt einiges nach sich gezogen. Kurz danach kam eine Serie, ich glaube 98 war die. Ich glaube, die hat so einen merkwürdigen Namen, Stairway to Heaven, glaube ich, war das. Und insgesamt 3 Fortsetzungen. Ich glaube, 96 war eine, 2000 und die letzte kam 2005. Hört auf den Namen Wicked Prayer. Hast du die Filme alle gesehen?
Nee. Ich tatsächlich nicht, aber die Serie habe ich gesehen, teilweise.
Okay, ich hätte nämlich auf den letzten Film eigentlich Bock, weil natürlich ist die letzten beiden sind halt Direct-to-DVD und die sind wahrscheinlich unendlich beschissen. Aber ich lese dir mal einen Auszug aus dem Cast vor von des letzten Filmes. Als Bösewicht sieht man David Boreanaz, glaube ich, spricht man den aus. Den kennt man als Angel aus Buffy oder der gleichnamigen Serie. Mhm. Tara Reid spielt mit. Edward Furlong, den kennen die meisten wahrscheinlich als John Connor aus Terminator 2.
Oder American History X.
Ja, stimmt. Da hatten wir ihn ja auch. Danny Trejo und Dennis Hopper. Es ist so die merkwürdigste Mischung aller Zeiten. Irgendwie habe ich Bock.
Edward Furlong sieht auf dem Cover auch richtig schlimm aus mit der Schminke.
Ja, sieht richtig
aus. Also richtig, richtig schlimm.
Ich habe mir den Trailer auch angeguckt. Der ist schon sehr, sehr übel.
Und in dem dritten spielt Kirsten Dunst mit.
Was?
Ja.
Krass.
Und genau, fällt mir auch wieder eine Serie, genau, die Serie habe ich komplett gesehen, aber ein paar Folgen kennt ihr auf jeden Fall. In der Serie ist ja dann, wird Eric ja von Mark Dacascos gespielt. Hm.
Also hat die Serie, also, warte mal, nee, Draven war der Vorname der Hauptfigur, oder?
Nee, jetzt im Nachname, Eric heißt er.
Also, weil er immer Draven genannt wurde und auch überall das so steht. Ah, dann ist die Serie sozusagen der erste Film nur auf Serienlänge gestreckt.
Quasi.
Okay.
Nee, Eric Draven heißt er ja, die Hauptfigur.
Gut. Und weswegen der Film in erster Linie bekannt ist, ist natürlich die tragische Geschichte, die dahinter steckt. Der Film wurde letzten Endes Brandon Lee und seiner Verlobten Eliza Hutton gewidmet, denn er kam bei den Dreharbeiten ums Leben. Wie das Ganze passiert ist, ist so ein bisschen shady. In einer Prop-Pistole hat sich wohl irgendwie ein Stück Plastik verfangen. Und die haben keine Platzpatronen benutzt, sondern aus richtigen Patronen das Schießpulver rausgenommen oder irgendwie sowas war genau. Auf der Wiki-Seite. Und damit wurde er halt getroffen.
Da hat sich was verkeilt.
Ja.
Und genau, und da die hatten irgendwie Budget- und Zeitdruck und haben keine Platzpatronen genommen, also keine Filmmunition, sondern tatsächlich echte und haben halt von Ballistikern das Schießpulver aufnehmen lassen, sodass sie eigentlich nur knallen, aber nicht rausfliegen quasi. Ja, aber da dieses komische Plastikstück, was noch von der vorigen Szene irgendwie, hatten sie auch schon mal was rumgespielt, dann hat sich irgendwas halt dann ist abgebrochen und es war halt, steckte halt noch irgendwie im Lauf. Und das hat sich dann durch den Knall der Patrone eben, weil die trotzdem gewissen Druck erzeugt, hat sich das gelöst. Ja, wie du sagst, hat ihn dann getroffen. Also es war quasi wie eine richtige, durch dieses Plastikteil wurde es zu einer richtigen Waffe quasi. Und dann ist er ins Krankenhaus gekommen auch direkt und dann irgendwie nach 12 Stunden ist er dann im Krankenhaus gestorben. Ja. Es wurde trotzdem als Unfall deklariert. Das war ja der, also geschossen hat Michael Mass oder Massey, gespielt im Film diesen Funboy. Und genau, und das war halt in so einer Rückblicksszene im Apartment am Anfang, wo eben dieser Mord passiert. Und die hatten sie aber tatsächlich erst später gedreht. Also sie hatten dann in Anführungszeichen zum Glück schon irgendwie 70% vom Film fertig, als es passiert ist. Und es ist halt mitten im Dreh dann trotzdem passiert eben. Ja, ist schon echt, echt heftig.
Ja, gerade wenn man bedenkt, wie nahe die gesamte Geschichte an der Story des Films ist.
Total.
Das macht das Ganze halt noch ein bisschen unheimlicher und hat wahrscheinlich dem Vermächtnis auch sehr stark beigetragen.
Ja, und halt vor allem seine damalige Frau eben, also im echten Leben Frau.
Ja, die Verlobte, ja, die wollten kurz danach
heiraten. Verlobte, genau, die wollten nämlich auch danach heiraten, genau, wie im Film eben. Und Deswegen. Die hat ja dann wirklich auch darauf gedrängt, dass der Film trotzdem fertiggestellt wird. Also, weil die hatten ja schon befürchtet, dass die den Film komplett einstampfen müssen.
Ja. Das wurde dann auch gemacht mit Bodydoubeln oder mit sehr aufwendigen Spezialeffekten, bei denen sie alte Aufnahmen von ihm da reingeshoppt haben, was für einen Low-Budget-Film, was das ja eigentlich sein sollte, unendlich aufwendig war, was dazu geführt hat, dass der Film eben fast ein Jahr später rauskam.
Und vor allem halt 94, ne? Da war die Computertricktechnik auch noch gar nicht so weit. Nee. Was sowas angeht. Wahrscheinlich heute wäre es total easy, wahrscheinlich mit ich meine, wir haben es ja gesehen, Star Wars und Co. Aber für 94 war das sicherlich echt ein Heidenaufwand, ja.
Und das kann ich schon mal sagen. Also, das ist sehr, sehr gut gelungen.
Das stimmt, ja.
Meine Erwartungen an den Film waren non-existent. Also, ich wusste, okay, es gibt ich kenne den Grundplot. Krähe holt Leute aus dem Tod wieder zurück, damit sie sich rächen können. Rachegeschichte, Dings da, Bums da und ganz viel dunkle Klamotten. So. Das ist das, was ich erwartet hatte.
War das jetzt die Erwartungshaltung oder war das der Filmplot?
Beides. Es war meine Erwartung. Und ich werde jetzt einmal die Zusammenfassung aus der UFDB vorlesen, die auch nicht viel länger ist. Ein Jahr, nachdem der Musiker Eric Draven und seine Frau brutal ermordet wurden, bringt legendengemäß eine Krähe seine Seele aus dem Reich der Toten zurück, um die Morde zu rächen. Ergo steht Draven als untoter Rächer aus dem Grabe wieder auf und hetzt, verfolgt von einem Polizisten, die Killer zu Tode.
Punkt.
Ist jetzt eine sehr kurze Inhaltsangabe, passt aber auch zum Film. Denn ich muss sagen, das ist so ein ideales Beispiel, warum ich unser Format eigentlich ganz cool finde. Denn ich glaube, wenn man The Crow damals in den 90ern gesehen hat oder eben auch, was weiß ich, mit 14, 15, 16, irgendwie so das Alter. Obwohl, das darf man ja gar nicht, denn der Film hat ja eine FSK, ich habe gerade bei Amazon gesehen, 18?
Ja.
Krass. Aber selbst wenn man den dann aus irgendeinem Grund in einem frühen Alter sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass der extrem prägend ist. Ich saß da wirklich davor und war die ganze Zeit, okay, was ist jetzt der Kult um dieses Ding? Ich hab's ehrlich gesagt nicht verstanden. Das Erste, was man sieht, der Film fängt damit an, dass man so eine Kamerafahrt über eine dunkle Stadt hat. Und es wird gesagt, es ist die Nacht des Teufels, das ist der Vorabend von Halloween. Und da rasten die Leute immer so ein bisschen komplett aus, hat so ein bisschen Purge-Vibes. Und das Erste, was man dann sieht, Ernie Hudson steht an einem zerbrochenen Fenster und raucht und man sieht, das ist ein Tatort. Da dachte ich mir schon, geil, 90er, die Zeit, in der noch an Tatorten geraucht wurde. Geil. Die ganze Atmosphäre des Films ist das, was das Ding trägt. Denn dieses Szenenbild, die Orte, die man in dem Film besucht, wie die Figuren sich verhalten, wie das da aussieht, es ist alles runtergekommen, dunkel, dreckig und die gesamte Zeit hat man das Gefühl, du möchtest einfach nicht da sein. Und trotzdem hat das ja so seinen gewissen Charme. Es ist extrem faszinierend, sich mit Draven auf diese Reise zu geben durch diese Stadt und halt die Mörder seiner Verlobten ja auch zur Strecke zu bringen. Das ist halt das, was so richtig Spaß macht an dem Film. Und das ist auch das, was mich drangehalten hat. Denn auch gerne mal deine Meinung. Die Story ist doch wohl das Langweiligste überhaupt, oder?
Das heißt langweilig, sie ist halt super simpel. Die ist halt wirklich, ja, in zwei Sätzen zu erzählen, komplett halt. Ja, es wird ja auch, es gibt ja auch sonst keine Exposition darüber. Es gibt keine Erklärungen mehr, warum jetzt das mit der Krähe passiert. Es wird ja null erklärt, wie er wiederkommen konnte und so. Aber eigentlich
aber das ist auch egal. Das brauche ich auch gar nicht. Das genau. Brauche ich auch gar nicht. Es ist halt, okay, in dieser Welt ist es so, gut ist. Aber okay. Dann hast du teilweise werden so kleine Story-Bits gedroppt, die irgendwo spannend sein könnten, aber die entweder so beschissen umgesetzt werden oder einfach nicht mehr aufgegriffen werden. Zum Beispiel, ich finde, wie der Film seine Geschichte erzählt, eigentlich ganz cool, dass es halt damit anfängt, dass du erst den Tatort siehst und so weiter und so fort und ein Jahr später kommt er dann aus seinem Grab zurück und kriegt dann so in Flashbacks mit, wer er eigentlich war und was passiert ist. Und auch da sieht erst der Zuschauer das Ganze. Diese Art des nicht-linearen Erzählens, das finde ich eigentlich immer ganz cool, damit der Zuschauer nicht klüger ist als die Figuren im Film. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Und auch da kriegt man dann erst mit, okay, das hat irgendwie damit zu tun, dass die Wohnung eigentlich geräumt werden sollte und die hatten sich beschwert und da ist irgendwas im Argen, im Busch. Dieses Ding, das da wohl irgendwie mehr hintersteckt hinter diesem Mord, wird am Ende in einem Halbsatz aufgegriffen. Es wird aber ums Verrecken nicht erklärt, warum dieser Top-Dollar, der große, große Bösewicht, der im Hintergrund steht, da überhaupt das Haus geräumt haben möchte. Und sowas, es ist Nitpicking, aber sowas nervt. Wenn du so eine Information reindroppst, nur um am Ende zu sagen, hoho, ich war derjenige, der die Leute angeheuert hat, was jedem, der auch nur zwei Gehirnzellen hat, klar ist, wieso packst du es dann in den Film?
Ah! Damit der Böse noch sein Motiv kriegt.
Aber das hätte er halt nicht gebraucht, denn der Top-Dollar, der Top-Dollar ist an sich eigentlich ein ziemlich, ich möchte nicht sagen spannender Bösewicht, aber er passt. Er passt super in diese Welt rein und er hat eine sehr, sehr schöne Schwertersammlung, wunderschöne Haare, kokst sich die Birne zu. Und auch hier, man hat so viel coolen Style, aber mit diesen, das ist einfach nur da, weil es halt cool ist. Mehr auch überhaupt nicht. Genauso wie seine, ja, also er sagt, es ist seine Schwester. Die
Asiatin.
Ja, genau, die ja sagt, die Augen und Augen sind wichtig. Hier ist das. Die kommt wohl im zweiten Film auch noch mal vor. Der wird am Ende von der Krähe die Augen rausgepickt. Cool. Sie ist da, ist einmal kurz halbwegs wichtig und verschwindet dann wieder. Das sind meine liebsten Figuren. Daumen hoch. da ist halt Tony Todd als Handlanger irgendwie schon spannender, weil er was macht. Ich hatte halt ganz häufig dieses Gefühl, dass die Drehbuchautoren und Alex Proyas Sachen gefilmt haben, nicht weil es irgendwie sinnvoll ist, sondern weil sie sich dachten, boah, geil, das sieht geil aus, das klingt geil, das machen wir. Zum Beispiel diese Krähenzeichen.
Das Brennende.
Ja, du musst, das ist halt, das ist wirklich in meinem Kopf so vorgegangen. Dieses, okay, du hast jetzt den einen Peiniger da, baust eine Autobombe und während das Auto wegfährt und der Typ explodiert, hast du noch genügend Zeit, um mit wirklich sehr, sehr akkurat mit Benzin dieses Krähenzeichen auf dem Boden zu malen und es dann anzuzünden.
Naja, und aber du sagst ja gerade eben auch, du musst gar nicht wissen, warum er aus dem Grab steigen kann. Dann musst du ihm auch dann den Spaß lassen, dass er einfach unnatürliche Krähenzeichen überall hinballert.
Das ist ein Unterschied zwischen Worldbuilding und Figurenhandlungen. Wenn mir nicht klar ist, warum eine Figur etwas tut, es aber mehrfach gezeigt wird, dann ist es einfach dumm.
Naja, er macht es, damit er natürlich, es ist ja wie das Bat-Logo quasi. Es ist dafür da, allen Angst und Schrecken zu machen.
Das wird aber nie so richtig klar, weil von den Bösewichten sieht niemand dieses Logo.
Nicht stimmt, die Polizei sieht es eigentlich nur.
Eben. Was das Ganze ja nochmal doppelt dumm macht. Naja.
Aber man, also in dem Zusammenhang, was du gerade sagst, auch dieses, von wegen dieses Hauptsache was gefilmt, Hauptsache sieht toll aus und fertig. Ja, gebe ich dir recht. Ich münze das, also das macht es, entschuldigt es nicht in dem Sinne. Deine Kritik ist völlig fair enough da. Man darf bei The Crow ja nicht vergessen, es basiert ja auf Comics. Und ich glaube halt schon, dass sie da auch teilweise dann, ich kenne die Comics nicht, aber ich glaube, sie haben hier wirklich auch einzelne Panel, die halt geil aussahen, eins zu eins so filmisch dann umgesetzt. A, für Fanservice und B, weil es halt einfach gut aussieht. Ich glaube schon, dass sie sich hier sehr nah an den Comic-Strips gehalten haben. Und ich wette, im Comic gibt's diesen Shot auch mit diesem brennenden Krähen-Symbol auf dem Boden so, und er daneben, das gibt's hundertprozentig. Und ich glaube, sie haben halt hier einfach wirklich Shots genommen und gesagt, oh, die müssen eins zu eins so in den Film.
Das kann sehr, sehr, sehr gut sein, denn so fühlt sich das halt ganz häufig an. Auch dass er zweimal im Film alleine auf dem Dach seiner Wohnung sitzt und E-Gitarre spielt. Ich weiß gar nicht, ob er einen Verstärker dran hat.
Aber er ist doch Musiker.
Ja, es reicht nicht, wenn man das gesagt hat und die Sarah die Platten, seine Platten auflegt. Dann, es klingt auch alles viel, viel negativer gerade, als ich das eigentlich habe klingen lassen wollen. Aber sowas nervt mich einfach. Es ist halt dieses, wenn du es siehst, es ist halt cool und wie gesagt, in einem bestimmten Alter machst du dir da auch meistens keine Gedanken drum. Dann denkst du, geil, brennendes Krähenzeichen, nice.
Ja, das war ich mit 16.
Ja, eben. Und ich kann es absolut verstehen und ich fühle das auch. Aber mit 29 sitze ich halt da und denk mir, Gott, ist das doof. Und dann kommen wir zu seinen Kräften. Was kann die Krähe? Die Krähe kann sich, er ist halt letzten Endes unsterblich. Er kann halt niedergeballert werden. Die Wunden heilen extrem schnell. Dann sehen wir einmal, wie er aus der Mutter von Sarah das Heroin rauszieht.
Rauspresst.
Ja, im Grunde genommen.
Wie aus der Zitronenpresse.
Ist auch schön. Generell finde ich es ja, sein Rachefeldzug an sich, wie er das Ganze löst, finde ich ja ganz cool. Also wie er die Leute umbringt. Es hat ist halt super, super fies. Zum Beispiel mit diesen ganzen Heroinspritzen da im Bauch von, ich glaube, das war Funboy. Aber es ist halt, ja, es ist halt dieses Karma-Ding. Und das ist dann auch dieses, davon hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Denn dieser ganze Rachefeldzug nimmt extrem wenig Platz in diesem Film ein. Obwohl ich gedacht hätte, dass es darum die gesamte Zeit geht. Naja. Und was mich am meisten gestört hat, ist dann letzten Endes, wie er den Endkampf gewinnt. Denn man hat mitbekommen, dass er, wenn er bestimmte Leute anfasst und die irgendeine Verbindung zu seiner Vergangenheit haben, dass er so Flashbacks bekommt. Und es gibt das Storytelling-Prinzip Chekhovs Gun. Wenn du irgendwo im ersten Akt eines Stückes eine Pistole platzierst, dann muss sie bis zu einem bestimmten Punkt auch irgendeine Relevanz haben und abgefeuert werden, weil ansonsten platziere sie nicht dahin. Und The Crow macht halt genau so ein, macht halt genau diesen Fehler, dass er eine Sache halt überhaupt nicht vorbereitet, Eric aber am Ende so gewinnt, nämlich indem er Top Dollar anfasst und ihm sozusagen die Gefühle, die seine Verlobte hatte, als sie im Sterben lag, überträgt. Und dadurch fällt er von der gotischen Kirche.
Wird aufgespießt.
Wird aufgespießt. Also, es war halt so, gut, schön, dass du das kannst. Wäre schön, hätte man das mal vorher gesagt. Es kommt halt so out of nowhere und ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt.
Ja, ich habe das immer so interpretiert, so er weiß gar nicht, dass er das kann. Ich meine, er ist quasi teilweise mehr verwirrt als die Verbrecher über seine eigenen Fähigkeiten, weil er selber gar nicht versteht, was er ist und warum und überhaupt. Deswegen, ja, also da, klar.
Dazu macht er das zu
gezielt. Stimmt schon, weil er ist ja auch quasi dann, also er ist ja besiegt und dreht das ja nochmal um dann das Ganze in letzter Sekunde, ne? Und genau, das ist schon recht. Das ist schon sehr, sehr gezielt, diese Attacke. Da gebe ich dir recht. Und da ist halt, wie gesagt, immer so, war auch bei den Polizisten ja in der Mitte, ne, wenn er da bei ihm zu Hause ist, er fasst ihn an und kriegt halt diesen Flash und die Flashes, vor allem die Flashes, die Wirkung, die dieser Flashback am Ende auf den Verbrecher hat, auf den Verbrecherboss, den haben sie ja eigentlich auch auf ihn, ne, also die ringen ihn ja quasi nieder, weil dieser ganze Schmerz und dieses Leid so drastisch ist und ja, das stimmt schon. Es ist halt, ja. Es wird umgedreht, weil das Drehbuch es so braucht.
Ja. Was gibt es noch? Schauspieler. Es ist ein 90er-Film. Die sind alle teilweise, also es ist eine 90er-Comic-Verfilmung. Die sind alle so, so, so drüber, dass es richtig krass ist. Ich musste ein bisschen grinsen. Meine Freundin ist nach einer Viertelstunde reingekommen, hat sich dazugesetzt und mitgeguckt. Und sie meinte vor allen Dingen auch bei Top Dollar, dass sie manchmal an Tommy Wiseau denken musste. Gerade wegen den Haaren und wegen den Haaren und Brandon Lee lacht auch teilweise fast so wie Tommy Wiseau. Es soll halt so ein bisschen gekünstelt sein, aber es ist halt in der heutigen Zeit so weird.
Ja, auch diese Szene, wo diese Halloween-Verkleideten kommen und er dann da diesen Lachanfall kriegt.
Ja, genau. Ach, einfach merkwürdig. Aber gerade in den ruhigeren Szenen merkt man schon, dass Brandon Lee ein echt guter Schauspieler war. Das Ding mit dem hier, es kann halt nicht ewig regnen, war schon emotional ein starkes Stück. Mhm. Das fand ich schon gut. Umso merkwürdiger, Brandon Lee, für diejenigen, die es nicht wissen sollten, war der Sohn von Bruce Lee und hat auch, wenn ich das richtig gesehen habe, in einem Kampfkunstfilm mitgemacht. Ich fand die Action ziemlich bescheiden. Ganz viel ist ziemlich zerschnitten. Man erkennt extrem wenig und Disney Plus macht das, dass am Anfang zumindest in der Einblendung bestimmte Triggerwarnungen sind. Das hätte ich mir bei dem Film auch gewünscht, denn meine Fresse, sind das viele Stroboeffekte.
Ach so, ja, stimmt.
Und gerade bei dem großen Shootout in Top Dollars Club ist das richtig krass. Und es bringt aber nichts, weil du überhaupt nichts erkennst. Es wird irgendwie geschossen, hin und wieder fallen Menschen um und du denkst dir, cool. Also ich war überhaupt nicht in der Action investiert.
Nee, die Choreografien sind leider echt nicht gut. Nee.
Nee, ich wollte viel lieber wieder was von dieser coolen, dreckigen Welt sehen. Soundtrack ist halt wirklich das Einmaleins des jungen Gothic-Typen oder der jungen Gothic-Frau mit The Cure, Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails, alles, was dazugehört. Und ja, unterm Strich klingt das alles gerade viel, viel negativer, als ich den Film empfunden habe. Ich fand die 90 Minuten jetzt nicht verschwendet, aber es ist halt all das, wo ich mir so denke, ey, das kann heutzutage, wenn man, wie ich den zum ersten Mal guckt, glaube ich, kein hinterm Ofen hervorlocken. Ich verstehe das absolut, dass der damals auch aufgrund seiner Geschichte und des Hintergrundes diesen Kultstatus bekommen hat. Und ich verstehe, warum der auch bis heute so viele Leute fasziniert. Aber das ist kein guter Film. In meinen Augen. Und ich hoffe, ich habe das klar genug deutlich gemacht.
Ja, schon.
Es tut mir leid, wenn ich meine, wenn du hast einen deiner Lieblingsfilme so auseinandernehmen.
Nein, also The Crow ist nicht einer meiner Lieblingsfilme. Ich mag ihn, aber okay. Ich finde deine Kritik, die Kritiken, die du hast, ich finde es so geil halt, weil ich halt bei meinem Film einfach nur so, oh, ist alles so schön und toll und wunderbar und nur Lob und du so Hass. Nein, im Gegenteil, deine Kritik, deine Kritiken und deine Punkte, die du hast, sind ja alle absolut legitim. So, das muss sich der Film total gefallen lassen. Ich finde den Film auch besser, als er eigentlich handwerklich ist, das weiß ich auch. Ich ziehe da halt wirklich, wie du sagst, das ist genau das Ding, ich ziehe da so ein, irgendwie ist es so ein Jugendding, ne? Ich habe den halt damals früh gesehen auch und irgendwie mag ich den einfach, weil der so ein gewisses Flair hat und irgendwie so eine aus seiner Zeit auch gefallen ist. Und dieses, ich mag auch halt die Darstellung der Stadt da einfach. Das ist auch so ein bisschen so eben wie so ein altes, wie so ein Gotham. Es regnet die ganze Zeit, es ist immer dunkel, es gibt kein Tageslicht, alles ist super dreckig, einfach wie so ein New York der 80er irgendwie. Es ist so, ich mag diese Welt einfach irgendwie. Und irgendwie ist es alles cooler. Finde ich es cooler, als es ist, aber deswegen. Ich verstehe deine ganzen Punkte total. Ich finde das total legitim. Du hast vollkommen recht so mit deinen Punkten. Das ist jetzt einfach analytisch gesehen alles komplett richtig, was du sagst.
Ja. Und wie gesagt, ich fand den Film jetzt nicht grundlegend scheiße. Der hatte halt so seine Momente, aber im Großen und Ganzen schreit da keine Krähe mehr nach.
Ja, natürlich, ich meine, der, hast du ja selber gesagt am Anfang, ist auch richtig, der Kult um den Film, natürlich geht damit einher, dass Brandon Lee einfach beim Filmdreh gestorben ist. So, das ist der größte Kult um den Film, ganz klar. Das ist halt leider so, ja.
Was ganz witzig ist, ich habe mir mal auf Amazon angeguckt, wie der erhältlich ist. Also ich habe ihn bei Prime gesehen. Man kriegt aber auch relativ easy eine normale Blu-ray oder ein Steelbook-DVD und beim großen A findet man auch eine Videokassette für 7,90 Euro.
Ja, wer das Retro-Feeling haben will. Ich hab das Mediabook, habe ich. Es gibt so ein wattiertes mit so einem sehr schönen Cover, 3 Discs mit Soundtrack und so, das ist ganz nice.
Ja, das Soundtrack ist halt echt gut.
Ja, der ist super. Gerade so 90s-Rock, wie sagst du, 90s-Rock, Goth-Rock. Wenn man da so drauf steht, da hat man echt ein paar Klassiker drauf. So.
Aber dann ist es halt auch wiederum so mega witzig, weil es ist halt wirklich dieses Gothic-Ding beim ersten Film und beim Trailer zum 2005er-Film, zum vierten, ist es halt dann, merkst du richtig, okay, jetzt wollen sie hier die ganzen Crossover- und Nu-Metal-Kids, die Linkin Park hören, mitziehen. Es ist halt wirklich, ist es großartig.
Eine Filmreihe, die sich nur anhand ihrer musikalischen Schubladenfans definiert.
Ey, ohne Witz, ich glaube, das ist so.
Zum Teil bestimmt, ja, zum Teil.
Okay. Dann kommen wir zu den Filmen fürs nächste Mal. Möchtest du anfangen? Soll ich?
Ich fange an.
Okay.
Du schaust dir das nächste Mal einen Film an, bei dem ich meine, das sage ich quasi immer, aber trotzdem, ich bin wirklich sehr gespannt, was du zu ihm sagen wirst, denn die Meinungen sind da auch sehr gespalten, kann man schon mal sagen. Genau, du musst ins Kino gehen. nein, ist bei Netflix, kann ich schon mal sagen. Du schaust diesen Film.
Oh, den gibt's bei Netflix? Hm. Wusste ich gar nicht. Ja, geil. Ich sehe. Werde ich mir anschauen. Ein Psycho-Horror-Thriller.
Ja, wenn's, aus Österreich.
Ja, genau. Ich habe neulich, das hatte ich auch retweetet, einen sehr guten Tweet gesehen mit dem Drake-Meme. So, lass mal Jumpscares. Und ja, bitte, existenzieller Horror, der mich noch 5 Tage danach komplett schaudern lässt. Mega. Und ich habe das Gefühl, ich sehe, geht so in diese Richtung.
Ja, ja, auf jeden Fall. Weißt du was über den? Hast du schon irgendwie schon was gespoilert bekommen oder so?
Irgendwann hatte ich mal mitbekommen, was das Ende ist. Ich habe es aber vergessen.
Sehr gut.
Nice. Habe ich Bock drauf.
Ist halt Spoiler-Kino, deswegen halt da. Da darf man halt echt nicht wissen vor dem Film, wie es sich ausgeht, sonst ist es witzlos halt. Was eben auch so ein bisschen den Rewatch-Charakter dann nimmt, das kann man jetzt schon mal vorweg sagen, aber das haben ja viele Filme, die eben gerade auf so einen Twist auch komplett aufbauen halt.
Ich bin gespannt. Dann werden wir so ein bisschen Kontrastprogramm haben. Freue ich mich drauf. Denn du darfst dir mal wieder ein bisschen, ja, sagen wir, Kultur antun. Angst. Und zwar den aktuellsten Film, den wir jemals in diesem Podcast hatten.
Oha.
Du doch, schaust.
Doch, Tenet.
Nee, nicht ganz. Du schaust nämlich das hier.
Ja, okay. Ich wollte es eh gucken. Wir hatten einen digitalen Filmabend gemacht, jetzt noch in der Corona-Zeit, wo er ja seine Premiere hatte. Und da konnte ich aber leider nicht, sonst hätte ich ihn tatsächlich auch schon gesehen gehabt. daher.
Zum Glück.
Von daher, Glück für dich, Glück für den Podcast. Also mal gucken, ob Glück für den Podcast. ich gucke Hamilton, das Musical auf Disney Plus.
Ich bin super gespannt.
Ja, ich habe ja nur Gutes gehört. Also auch von Leuten, die sonst eher so nicht so Musical sind, meinten ja eigentlich alle, dass das echt gut wäre. Und hab ich auch Bock drauf, ja. Wollte ich eh noch nachholen, jetzt habe ich einen Grund.
Geil. Ja, dann
Ich sehe Hamilton.
Ich sehe Hamilton.
Zack, Folgenname steht.
Geil, brauchen wir keine Twitter-Umfrage. Nice.
Ja, das ist ja wirklich schon wieder ein Kontrastprogramm, schön.
Und dann noch zum Abschluss. Falls ihr das, was wir hier machen, sehr geil findet und uns unterstützen wollt, das ist möglich über Patreon und Steady, über die Podriders-Seite. Die Links dazu findet ihr auf unserem Blog. Da könnt ihr entweder uns oder das gesamte Podriders-Netzwerk unterstützen mit einem kleinen Betrag. Oder aber, welche Möglichkeit es auch noch gibt, André macht sich immer die Mühe und zu jedem Film, den wir hier besprechen, gibt es auch in den jeweiligen Blogposts Reflinks, die zu, bei der ihr euch den Film noch kaufen könnt, wenn ihr physische Sammler seid. Und wenn ihr darüber die Filme kauft, dann kriegen wir so ein kleinen Anteil dran. Habe ich das richtig erklärt, Herr Hecker?
3,80 Cent oder so, ja. Nee, ja. Genau, aber das wäre, also so in Shownotes generell bei uns, also quasi, es kommt ein bisschen darauf an, wo ihr die Podcasts hört. Wenn ihr halt einen Podcatcher benutzt, eine eigene Podcast-App, wie AntennaPod oder was es da nicht alles gibt, Pocketcast oder was auch immer, dann seht ihr quasi unsere Shownotes ja in diesem Podcatcher und da habt ihr dann die Links, da verlinken wir ja immer die Trailer und eben, wie man so sagt, diese Kauflinks. Wenn ihr über Spotify und so hört oder über Audio Now oder wo wir überall laufen, dann seht ihr diese Infos nicht. Das sieht man eben nur, wenn man dafür eine dedizierte Podcast-App nutzt. Deswegen, im Zweifelsfall, wie Matze sagt, geht auf unseren Blog auf www.schaubefehl.de. Da findet ihr A, die Unterstützungslinks und B, könnt ihr dann, wenn ihr da in die Blogposts der jeweiligen Folge reingeht, da seht ihr eben auch diese Shownotes mit den Links. Und wenn ihr eben dann, die führen halt zu Amazon, also wir sind halt, wir haben da so ein Amazon-Partnerprogramm. Und wenn ihr physische Sammler seid, da den Film dann eben über unseren Link kauft, dann kriegen wir halt so eine winzig kleine Beteiligung. Wie gesagt, sind Centbeträge, aber würde uns trotzdem natürlich freuen. Geht alles in die Podcast-Kasse für eventuelle eben Technikverbesserungen, Matze. Muss ich vom USB-Mikro lösen irgendwann mal in Zukunft. Nein, aber.
Umzug kann es sein, dass ich irgendwann vor Weihnachten oder so mal aufrüste.
Also, wenn ihr das möchtet. Nein, also wird natürlich alles, was da drüber reinkommt, wird, wie gesagt, für die Podcast-Kasse investiert. Wir zahlen ja auch Serverkosten, wir zahlen für die Webseite eben, wir zahlen diverse Gebühren eben im Monat, um das hier alles am Laufen zu halten. Also, wenn ihr da uns einen Gefallen tut und da euch was kaufen wollt, dann macht's gerne über die Links. dann haben wir davon ein bisschen was. Und ansonsten eben über die Unterstützungsplattform, dann kriegt ihr ja diese Folgen, die ihr gerade hört, A, ein paar Tage früher und B, darüber hinaus noch mehr Content, Bonusfolgen, die es nur da gibt, haben wir in den letzten Folgen ja auch schon hinreichend erklärt.
Subi.
Dann haben wir's für diese Woche und wir haben nächstes Mal also ein bisschen Psycho-Musical. Bin schon sehr gespannt. Ihr guckt auf jeden Fall Iron Giant und wenn ihr auf Goth Rock steht, dann guckt ihr The Crow. sonst eher nicht. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge.
Was? Bis denn.
Tschüssi.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cool corn, bring along a dimmer, John. A hot corn, cool corn, bring along a dimmer, John. A hot corn, cool corn, bring along a dimmer, John. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.